Wir sind nicht über der Geschichte, wir sind mit Haut und Haar in ihr und haben keine andere Sprache zur Verfügung als diese innergeschichtliche, werktägliche Sprache. Und das ist auch schön, das ist wunderbar, das ist befreiend. So wie der Sartre gesagt hat, wir haben wenigstens kein Über-Ich auf uns zu hocken, was uns niederdrückt. Der Himmel ist leer. Das ist befreiend. Aber natürlich haben wir auch keine Ausreden, uns ein X für ein U vorzumachen. Deswegen reiner Wein. Ich hoffe, das ist irgendwie verständlich.
Ist angekommen.
Und welches Instrument spielst du denn? Wenn du Musiker bist.
Alles mögliche.
Na gut. Aber nicht Mundharmonik.
Ich produziere Musik.
Der Satz, das Sein bestimmt das Bewusstsein, Ernst Bloch, den ich sehr, sehr bewundert und geliebt habe, wie einen Märchenerzähler, habe ich den erfahren. Wir saßen zu seinen Knien als SDSler und der hat uns erzählt, da waren Hubschrauber, wurden zu fliegenden Teppichen und so, das war wirklich immer sehr schön. Ernst Bloch nannte solche Sätze Nestphilosophie von Nescafé. Ja? Du hast so ein kleines Pulver und das kannst du in heißes Wasser tun und aufrühren, dann hast du so sowas wie Kaffee. Und vergiss solche Sätze, wenn es wirklich ums Denken geht. Dieser Satz ist gar nicht von Marx. Du hast ihn sozusagen vulgär marxistisch zitiert, der sagt nirgends, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Sondern das ist in der Form einer Negation, tritt das auf. Er kritisiert bestimmte, von ihm idealistisch genannte Welterklärungen. Es ist nicht das Bewusstsein, welches das Sein, sondern das gesellschaftliche Sein, dieses kleine Wort fehlte, welches das Bewusstsein bestimmt. Du hast also zwei Sachen weggelassen, die Negation des idealistischen Glaubens und die Einfügung des anderen Terrains, auf dem Marx seine Schlacht kämpft. Ne? Und jetzt will ich dir mit Brecht antworten. Brecht sagt über Marx Folgendes. Bei Marx und Engels gibt es eine Schwäche und bei Lenin auch. Ihre Reden, ihre Begriffe, ihre Texte gleichen oft den Schilden von Kämpfen aus der Antike, Achilles mit seinem Schild, nicht? Wo die nicht bloß mit Schwert und Lanze gekämpft haben, sondern zum Teil auch die Schilde sich auf den Schädel geschlagen haben. Und ihre Schilde haben sozusagen Dellen, die sind eingedellt und sind mit dem getrockneten Blut der Feinde, denen sie mit dem Schild den Schädel eingeschlagen haben, befleckt. Das ist ein wunderbares Bild. Vergiss bei Marx lesen nicht, dass das immer so sein kann. Dass er Sätze hat, die sprechen die Sprache des Altens, indem sie es negieren. Aber indem sie es negieren, bleiben sie vom Alten auch bestimmt. So ist dieser Satz. Es ist nicht das Bewusstsein, welches das Sein, sondern das Sein, welches das Bewusstsein, welches das Bewusstsein bestimmt. Weißt du, für Marx gibt es den Dualismus von Sein und Bewusstsein so nicht. Das kann es für ihn so nicht geben. Und dann, es gibt für ihn das Bewusstsein so als Helden gar nicht. Natürlich gibt es den Zustand, den wir Bewusstsein nennen, aber nicht das Bewusstsein, sondern das bewusste Sein. Und wenn er spricht, spricht er bewusstes, tätiges Sein. Und er könnte auch sagen Dasein. Das ist ein großer Unterschied. Also so wie wir bewusst handeln in der Gesellschaft, auf einem Boden von Bedürfnissen und Möglichkeiten, in bestimmten Verhältnissen, uns in bestimmter Weise gegeneinander abkämpfend, diese Form bestimmt die Art, wie wir uns die Dinge zurechtreiben. So ist der Satz. Und dann prüf mal, ob das irgendeine sinnvolle Anwendung auf dein Musizieren gibt. Ja, muss man sehen. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob das wirklich gibt. Jetzt zu den letzten Punkten, zwei Punkte, die MLPD. Wenn ich das nicht verwechsle, ich bin sehr skeptisch gegenüber diesen wundertätigen Parteien, die also das fertige Rezept in der Tasche haben. Wenn ich das nicht verwechsle, habe ich ein Werk, das kann sein, ich verwechsle das. Ich glaube, es war die MLPD, heißt der große, der ihr geistiger Führer, Peter Dick?
Willi Dickhut.
Willi Dickhut. Ist das die Richtung? Jedenfalls, ich sollte sein Buch rezensieren, im Argument. Wurde angeschrieben, ob ich das bereit wäre zu rezensieren. Und habe ich zurückgeschrieben, das ging über Globalisierung und über den jetzigen Kapitalismus, habe ich geschrieben, selbstverständlich.
Das ist Stefan Engels.
Engels.
Ja, das ist
Dekut.
Dekut war der Theoretiker.
Der hat aber nicht mehr zur Globalisierung geschrieben, weil als die gab, lag der schon unterm Rasen.
Ja, dann war es ein anderer. Ist jetzt egal. Lass mich die Geschichte erzählen. Ist jetzt egal. Ich verwechsel den Namen. Es ging folgendermaßen aus, die Geschichte. Ich habe mir das Buch angesehen. Ich besitze es auch noch. Ich musste es nicht zurückgeben. Das war wieder mal so ein Buch, wo jemand alles weiß, fortwährend sich selber zitiert, die viel komplexe Vielstimmigkeit einer wissenschaftlichen Wahrheitssuche ignoriert. Und ich habe den dann zurückgeschrieben, also sowas schlachte ich nicht an. Das lohnt sich nicht. Das ist nicht auf der Höhe der Dinge. Du musst mal Marx lesen, da wirst du sehen, wie der dir noch die letzte, entfernteste Literatur noch anguckt und durchsucht, ob da irgendwas zu finden ist. Und selbstverständlich, das alles, der tut nicht so, als hätte er das erfunden, sondern der zitiert das, der zeigt und dann kritisiert er ganz bestimmt und nimmt etwas raus und anderes verwirft er. Das, so muss man arbeiten. Und diese Ein-Mann-Parteien oder diese Heiligen, das ist nicht der Weg. Also insofern erwarte ich mir da nicht sehr viel.
Naja, da ist doch Ihr Hauptimpuls ist, die Arbeiterbewegung wieder zu mobilisieren, dass sie also Schulung machen und anbieten, ja, dass sie nicht nur mit der Malorbe da, ne, ja, ja, etwas tun und als Ware oder als...
Ich reise ja morgen nach Paris weiter, wo ich just das versuchen werde zu sagen. Nur muss man eines sagen, ein Wieder gibt es nicht. Es gibt kein Zurück. Heute, das ist das Recht von Negri und Hart mit ihren Schaumschlägereien, die das im Übrigen sind, auch so eine Wundertäter, die den größten Blödsinn sagen können, ohne dass ein Lachsturm sie weglacht. Zum Beispiel, wir leben schon im Kommunismus, Zitat Ende Negri. Oder auch das Gebären von Kindern seitens der Frauen ist immaterielle Arbeit. Warum lacht ihr nicht? Warum lacht ihr nicht? Ihr lacht eben nicht. Und das ist eine Tragödie. Deswegen leben wir in der Epoche des Glorianismus auf der Linken. Du kannst jeden Dreck verzapfen, jeden Wunderglauben sagen. Und sie nehmen es dir ab. Es ist nicht zu fassen. Also jedenfalls. Das ist aber sein starker Punkt. Das heißt, wir wissen noch nicht, ob sich dieses Weltenproletariat...
Wenn wir da wenigstens was Positives
sagen. Ja, das wissen wir noch nicht, weil im Moment ist es so, das, was wir nennen fordistisch geprägte Arbeiterschaft, das war die eigentliche Trägerin der großen Klassenkämpfe des 20. Jahrhunderts. Dies ist weg. Bis auf Reste. Oder wo es sich in anderer Form, Mischung mit Hightech reproduziert, wie in China oder in anderen Ländern, Vietnam, kann man das noch nicht sagen. Ja? Sie tun das unter der Herrschaft kommunistischer Parteien. Wir können darüber nicht sehr viel sagen. Übrigens, ich bin auch auf dem Weg nach Peking, und wo ich auch ein Referat halten werde und riskiere es, zu solchen Fragen zu sprechen. Also das darf man dort eigentlich nicht, über diese ungeheuerlichen Fragen zu sprechen. Dort entsteht gerade ein solches Proletariat. In dem Maße, in dem es hier verschwindet, entsteht es dort. Und in dem Maße, in dem es dort versteht, verschwindet es hier. Und das Verschwinden hat erst angefangen. Wir wissen noch gar nicht, wohin das läuft. Deswegen gibt es keinen Wieder. Und ob man diese neu zerstreute und zerklüftete Klasse, ob die wieder einmal sich zusammennehmen kann, wissen wir noch nicht. Sie wird es sichern nur schwerlich können auf nationalstaatlichem Niveau. Das ist aber das Einzige, was sie im Moment schon kann. Oder habt ihr etwa von europäischem Generalstreik schon mal gehört? Das wäre das Mindeste. Und dass sie das nicht können, während die Unternehmer das können, ist aber so. Oder lasst euch mal von den Betriebsräten im Volkswagen-Konzern erzählen, wie die Verhandlungen zwischen denen aus Wolfsburg mit denen aus Puebla in Mexiko, mit denen aus Südafrika sind, was Bedingungen angeht, Mindestbedingungen und so weiter. Das ist nicht leicht. Ne? Und das ist so gut wie bisher kaum möglich, Das Maximum, wozu es kommt, ist, dass wenn es Streik- und Unterdrückungsantworten in Südafrika gibt, Verschiebungen von Aufträgen nicht gemacht werden von Belegschaften. Das ist sozusagen das allergrößte Maximum, wo wir schon aufseufzen können und heulen können vor Glück. Dass sie solidarisch sind mit den viel mehr ausgebeuteten Kumpeln dort. Und mehr wissen wir noch nicht. Und wie es sein kann, dass schließlich die südafrikanischen Bergarbeiter zusammen mit den Softwareproduzenten in Waldhut, zusammen mit den Softwareproduzenten in, wo sind sie, in Kalkutta, oder wo sitzen sie hauptsächlich? Was ist nochmal die Weltzentrale der Softwareproduktion? Ja, ich, jedenfalls in indischen, ich habe es im Moment vergessen, ich meine, das sei Kalkutta, was das größte Elendszentrum der Welt ist gleichzeitig. Ne? Und hat dann einen Einschluss einer Zukunftsgesellschaft, die Gehälter haben, die bei uns das unterste Grenze wären oder noch drunter sind, aber dort ungeheuren Reichtum in Relation zum Land mit der größten Armut der Welt repräsentieren. Und ob sich das irgendwie zusammenrauft, ob ein Satz wie Proletarier aller Länder vereinigt euch wieder einen Sinn bekommt und welchen, wissen wir nicht. Was wir im Moment wissen, ist, dass solche Sätze in der Form der Weltsozialforen am meisten Realität im Moment haben. Ihr, die ihr unter dem neoliberal geführten Kapitalismus leidet, aus aller Welt, geht zusammen, ohne eure Unterschiede aufzugeben. Das ist ein ungeheures Errungenschaft. 10 Jahre nach dem Zusammenbruch des, Anführungszeichen, Realsozialismus. Eine ganz neue internationale, das ist eine ungeheure Errungenschaft. Möge von ihr auch Impuls ausgehen für eine neue Kapitallektüre, die dafür geeignet ist, für genau diese Zwecke.
Danke.
Höchstens noch eine Sache zu den Sozialleisten. Das habe ich nicht auch stiefmütterlich behandelt. Ich rate davon ab, den Sozialstaat zu entlarven. Oder jetzt hauptsächlich gegen La Fontaine zu kämpfen, weil er da zurück will. Warum? Es gibt einen aus der Geschichte der Arbeiterbewegung ganz wichtigen Begriff. Das ist der der weitertreibenden Forderungen. Das sind Forderungen, entweder sind sie ganz harmlos. Also man gewinnt nicht die Revolution, aber wer will schon, wer glaubt schon heute irgendwo die Revolution zu gewinnen? Davon kann doch gar keine Rede sein. Sondern man gewinnt etwas für die Lebensführung vieler Menschen, was für sie gut ist. Und kaum ist es gewonnen, sind sie daran gewöhnt und wählen wieder konservativ. Aber in dem Moment, wo die Forderung aufgestellt und von der Rechten bekämpft wurde, konnten sie eingenommen werden von der Forderung. Das heißt, der Kampf hatte etwas Progressives. Der Sieg machte sie wieder konservativ. Jetzt gibt es aber Forderungen, die sind so, dass das Erreichte einen Ausgangspunkt für eine Anschlussforderung ist, die wieder eine Forderung ganz systemimmanent ist. Also nicht die Frage der Revolution, wann stellt die sich, wie gesagt, schon? Das letzte Gefecht, das wissen wir nicht und sollten nicht darauf dauernd orientieren. Sondern wir sollten auch in der Kunst der Politik, und ich betone, die Politik ist entweder eine Kunst oder keine gute Politik. In der Kunst der Politik sollten wir diese Form der weitertreibenden Forderung praktizieren können. Dass man muss vor allem verständlich bleiben für die Menschen. Was ich als Theoretiker nicht tue. Für mich ist es ganz leicht, lange Texte zu schreiben oder vor mich hinzureden und wenig Leute verstehen das. Während ich furchtbar arbeiten muss, wenn ich verständlich reden soll. Und quäle mich und bin krank vorher. Ja, das ist viel, viel schwieriger. Und die Kunst der Politik muss eine Sprache sprechen, die die vielen verstehen. Und wenn sie wirkliche Kunst ist und linke Politik ist, wird sie aus dieser Sprache, die die vielen verstehen, solche Dinge auswählen, die, wenn sie gewonnen sind, weiterführen. Oder die, selbst wenn sie verloren werden, doch etwas Weiterführendes hinterlassen. Es gibt Kämpfe, die kann man getrost verlieren, weil sie hinterlassen eine Erfahrung. Zum Beispiel eine Illusion ist kaputt gegangen. Kann was sehr, sehr Wichtiges sein. Also deswegen rate ich dringend ab, solche Frontalkämpfe zu führen, wie man das dann in der Ständewegung gemacht hat, die Entlarvung des Sozialstaats, das war Christel Neusis in der Prokla, Also das ist alles schon mal gemacht worden. Ich würde ohne weiteres sofort mitkämpfen für den Sozialstaat. Allerdings, als Theoretiker weiß ich, es gibt keine Rückkehr. Keine Rückkehr. Denn diese Finanzkrise des Staates ist zwar durch die staatliche Politik herbeigeführt. Die haben die Dämme geöffnet. Alle zusammen aber. Also das kann eine nationale Regierung nicht machen. Die haben die neoliberale Globalisierung gemacht. Aber die hat jetzt eine Eigenlogik, gegen die kein Staat und vielleicht noch nicht einmal ein Bündel von Staaten ohne weiteres verstoßen können. Ich habe vorhin ein Beispiel gegeben. Chavez kann verstoßen, soweit ihm das seine Öleinnahmen gewähren. Ne? Versteht ihr, worauf ich raus will? Und wenn das weiter so geht, dass das Entstehen eines Proletariats in Ländern wie Vietnam und China und anderen mehr, vielleicht auch bald in Indien, Indien ist ganz schwach auf diesem Gebiet, ist nur Software stark. Deswegen ist die strategische Allianz zwischen Indien und China das absolut gelbe des Eis, weil sie dort das Computerwissen kriegen und China hat die große Fabrik der Welt. China ist die Fabrik der Welt im Moment. Klammer zu, jetzt habe ich aber den Faden verloren. Moment, wo warst du da, wo ich also vor?
Ja, also
ja, wenn das stimmt, dass hier das Proletariat schwindet, in dem Maße, in dem es sich dort aufbaut, dann schwinden die entsprechenden Staatseinnahmen. Und es ist, jetzt kann man natürlich kommen mit dem Rezept, wofür ich auch sofort wäre, dafür zu kämpfen, obwohl ich als Theoretiker äußerst skeptisch bin. Wir schöpfen also die Reichen. Und zwar tun wir das auf nationalem Level. Was machen die dann? Wisst ihr es schon? Ja. Und das bedeutet das für uns übrigens? Ja, aber
Geld und Initiative los.
Ja, wir haben keine Arbeitsplätze. Wir haben selbst die verlieren nur noch, die sonst von ihnen kämen. Das heißt, wir sind wirklich Gefangene da drin. Das ist der Teuflische. Selbst wenn wir jetzt mit einer antineoliberalen Agitation an die Macht kämen, was täten wir dann? Also wir planen seit einem halben Jahr, oder jetzt fast schon ein ganzes Jahr, planen wir ein Argumentheft zu dem Thema Linksregierungen unterm Neoliberalismus. Und zuerst kriegten wir lauter Beiträge angeboten, wo die bestehenden Linksregierungen entlarvt wurden, weil sie alle nicht das gelobte Land verwirklichen. Diese Beiträge haben wir verworfen. War aber auch ein schwerer Kampf in der Redaktion, die hat sich fast gespalten, weil man mit linker Gesinnung wollte man solche Beiträge lesen. Entlarven vorhandener Linksregierungen, Lula zum Beispiel, wird sofort weggeworfen, weil er das nicht macht, was man von ihm erhofft. Und wir haben dann durchgesetzt, die Leitfrage muss sein, Schilderung der Widersprüche, der Zwickmühlen, in denen Regierungen wie die von Lula stecken, wenn sie bei den gegebenen Weltkräfteverhältnissen und Bewegungsformen des Weltkapitals bestimmte Politiken machen oder nicht machen. Versteht ihr? Sonst gießt man nicht reinen Wein ein, sondern macht wieder Duselei. Und man verdummt sich als Linker, wenn man zwar dauernd entlarven kann und Vorwürfe machen kann, aber man hat kein wirklichkeitstaugliches Rezept als Alternative. Das ist der Punkt. Und ich glaube, dass wir im Moment auch da, also eine Rückkehr zum keynesianisch betriebenen Sozialstaat ist unter den gegebenen Bedingungen nicht möglich. Sagt mir mein Verstand. Trotzdem würde ich in der Öffentlichkeit nicht den Staat brechen, wenn also eine linke Partei das fordert. Warum? Vielleicht lernen dann die Leute etwas mehr über den Zustand. Freilich, wenn sie nur lernen, dass nichts anderes möglich ist, dann wählen sie die CDU. Denn die macht es dann im Zweifelsfall effektiver. Wenn das schon sein muss, können sie auch die falsch machen. Oder wir machen es vielleicht anders. Sie sagen, nee, die anderen führen wir ins Rückzuggefechte. Da geht es langsamer. Das stimmt. Machen sie wirklich. Schröder macht Rückzugsgefechte. In einiger Hinsicht.
Heiner Geisler meinte mal, man sollte einen internationalen Sozialstaat
Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich bin sofort der Meinung, bloß wie. Bei meinen Büchern steht das darin, da endet das Buch politisch richtig oder richtig politisch. Wir brauchen einen Weltsozialstaat. Aber nein, eine Weltsozialpolitik. Die Frage ist bloß, wie kriege ich? Und das Einzige, was wir im Moment haben, was aber sehr, sehr wertvoll ist, obwohl es nicht sehr viel ist, ich wiederhole es, ist die Bewegung der Bewegungen, ist dieser neue Typ von Internationalismus oder Globalismus, musste man eigentlich sagen, der eine tolle Dialektik praktiziert hat. Sie fingen an als Gegner der Globalisierung und wurden zu Vorkämpfern einer anderen Globalisierung. Das ist, finde ich, toll. Weil die bloße Gegnerschaft ist auch reaktionär. Das Nachweinen der guten alten nationalen Zustände ist reaktionär. Und wenn ihr mal das Kommunistische Manifest lest, dann steht das genauso drin. Die Reaktionäre, zum Kummer der Reaktionäre, zieht das Kapital den nationalen Industrien den Boden unter den Füßen weg, heißt es dort. So. Ja, also, gut, aber da stehen wir, die Hände sind nicht sehr gefüllt, aber es gibt was zu tun. Jetzt kann man wie die FDP enden, nicht? Packen wir es an. So, naja, das reicht, ne?
Ich denke, dass wir das jetzt hier als Schluss machen.
Weil ich gerade überlege, ob das wirklich ein guter Schluss war mit einem FDP-Zitat zu enden, wie auch immer. Wolf fährt morgen nach Paris weiter. Ich würde darum bitten, dass ihr ein bisschen Gepäck abnimmt, einfach in Gestalt seiner Neuerscheinung, die es ja heute gibt zum Autorenpreis. Soweit ich weiß.